Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen Literatur.
1967 kam Walt Disneys Zeichentrickfilm Dschungelbuch in die Kinos und feierte gigantische Erfolge. Wer aber kennt die originalen Mowgli-Geschichten aus den beiden Dschungelbüchern von Rudyard Kipling, die in London erschienen sind? Der erste Band 1894 und der zweite ein Jahr später, also vor 125 Jahren. Es sind Geschichten vom Erwachsenwerden des indischen Findelkindes Mowgli in der Wildnis, sowie Erzählungen, in denen Tiere Unerhörtes wagen. Ein tapferes Herz und eine höfliche Zunge. Renate Maurer über Rudyard Kiplings berühmtestes Werk.
Er ist ein Menschenwelpe, wie es nie einen gab, sagte Baloo. Der beste und klügste und kühnste aller Menschenwelpen. Mein eigener Schüler, der den Namen Baloos in allen Dschungeln berühmt machen wird. Und außerdem, wir lieben ihn, K. sagte K. und bewegte den Kopf hin und her. Auch ich habe erfahren, was Liebe ist. Ich könnte Geschichten erzählen, die man nur in einer klaren Nacht, in der wir alle satt sind, angemessen würdigen kann, sagte Bagheera rasch. Unser Menschenwelpe ist in den Händen der Bandalok und wir wissen, dass sie von allen Dschungelbewohnern allein Ka fürchten.
Out of the jungle, out of the sky, whether the largest or the least.
Bill Peet, seit Jahrzehnten Disneys Zeichner und Storywriter, hatte Kiplings Dschungelbuch für den nächsten Trickfilm vorgeschlagen. Immer wieder las er die Geschichten, bevor er sich ans Werk machte. Walt zeigte sich begeistert von den ersten Entwürfen. Dann aber, das Projekt war schon weit fortgeschritten, missfiel Disney plötzlich die ganze Geschichte. Der Plot war ihm zu düster, die Songs zu schwermütig. Peet verließ das Studio für immer. Disney engagierte eine komplett neue Mannschaft und empfahl als erstes, Kiplings Buch zu vergessen. Erinnerten sich Robert und Richard Sherman, die Lieder des Songwriters Terry Gilkinson durch neue ersetzen sollten.
Take the serious, take the scary, take
Macht aus diesen ernsten, unheimlichen, düsteren Geschichten etwas Neues. Macht was Lustiges daraus.
So entstand Walt Disneys 19. und beschwingtester Zeichentrickfilm The Jungle Book. Die Premiere fand im Oktober 1967 in Los Angeles statt. Ohne ihn. Disney war im Jahr zuvor gestorben. In der Titelsequenz des Films öffnet sich der Buchdeckel einer prächtig verzierten alten Ausgabe, Kiplings Jungle Book. Von der literarischen Vorlage waren allerdings nur mehr der Titel und die Figuren sowie ein, zwei Motive übrig geblieben. Eine originelle wie charmante Verfälschung des Originals. Immerhin. Baloo, der lässig tanzende und singende Bär, spielt darin die eigentliche Hauptrolle.
Now it's like this, little britches. All you gotta do is look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities.
Seine Glanznummer, The Bare Necessities, war der einzige Song, der von den Liedern der ursprünglichen Fassung übernommen worden war. Und zwar in der jazzigen Version des jungen Musikers Van Dyke Parks, Liedtexter auch für die Beach Boys. Er hatte das Arrangement besorgt. Im Vorspann des Films kommt sein Name allerdings nicht vor.
Und schaust du unter den Stein, erblickst du Ameisen, die hier gut gedeihen.
In Deutschland war das Dschungelbuch ein überwältigender Erfolg. Der größte Kinoerfolg aller Zeiten, wie es heißt.
denn mit Gemütlichkeit kommt auch das Glück zu dir.
Wie denn?
Es kommt zu dir. Probier's mal mit Gemütlichkeit.
Die Figuren des alten Disney-Klassikers leben in immer neuen Theateradaptionen und technisch imposanten Verfilmungen weiter. Jedes Kind, jeder Erwachsene kennt Mowgli im roten Höschen, ist mit Bagheera und Baloo, Shere Khan und Kaa bestens vertraut. Wer aber kennt bei uns schon die originalen Mowgli-Geschichten des britischen Schriftstellers? Mit ihren Versen und Gesängen? Und wer hat all die anderen Erzählungen der beiden Dschungelbücher gelesen?
Gut, das Dschungelbuch, die Dschungelbücher, muss man eigentlich sagen, 1894, 95 erschienen. Das ist natürlich eine ganze Zeit zurück. Und es ist natürlich auch kulturgeschichtlich ein ganz schöner Abstand zu uns heute. Der Film ist uns wesentlich näher.
Stefan Welz, Anglistikprofessor in Leipzig und Verfasser der ersten deutschen Kipling-Biografie, erschienen erst im Jahr 2015.
Aber vielleicht dann als nächsten Schritt greift man zu den Dschungelbüchern. Und man muss auch wissen, dass diese Jungle Books eigentlich nie out of print waren. Also sie waren immer erhältlich und das ist schon eine ganz schöne Leistung.
Now Ran the kite brings home the night that Mang the bat sets free. The herds are shut in byre and hut, for loosed till dawn are we. Night Song in the Jungle.
Jill, der Schwarzmilan, bringt die Nacht heran. Mang, die Fledermaus, lässt sie frei. Und die Herden all sind im Pferch und Stall. Denn bis morgen ist hier unser Reich. Nachtgesang im Dschungel.
Gut gesprochen, brummte Baloo. Denn Mowgli hatte seinen Dank sehr artig abgestattet. Die Python ließ ihren Kopf für eine Minute leicht auf Moglis Schulter sinken. Ein tapferes Herz und eine höfliche Zunge, sagte sie. Die werden dich im Dschungel weit bringen, Menschling. Aber jetzt geh schnell weg von hier mit deinen Freunden. Geh und schlafe. Denn der Mond geht unter. Und was nun folgt, solltest du nicht zu sehen bekommen.
Ein Klassiker, auch hierzulande, wenn auch mit abnehmender Bekanntheit. Im Mai 1894 war The Jungle Book bei Macmillan & Co. in London erschienen. Im November 1895 folgte The Second Jungle Book. Vier Jahre später kam die deutsche Übersetzung bei Fesenfeld in Freiburg heraus, im selben Verlag, in dem auch Karl Mays Werke gedruckt wurden. Zwei Sammlungen von Kurzgeschichten, darunter die 8 Mowgli-Erzählungen, die in der Wildnis von Zentralindien im Staat Madhya Pradesh spielen.
Er hatte ja seine Kindheit in Indien verbracht und auch seine jungen Berufsjahre als Journalist. Er kannte Indien also sehr gut und er kannte auch die Tierwelt in Indien sehr gut. Und fing dann eben an, für ein Familienmagazin in den USA Geschichten zu schreiben, die sich um die Abenteuer oder die Erlebnisse eines kleinen Menschenkindes drehen, das im Dschungel verloren geht und von Wölfen aufgenommen wird.
Der Übersetzer und Schriftsteller Andreas Nohl. 2015 brachte er die beiden Jungle Books in einer vielgelobten neuen Übersetzung im Steidl Verlag heraus. Die einzelnen Geschichten waren zunächst in der Kinderzeitschrift St. Nicholas Magazine und in anderen amerikanischen und britischen Zeitschriften publiziert worden. Kipling hatte sie im Alter zwischen 26 und 29 geschrieben.
Also, wo sind wir 1894, 95? Wir sehen einen Rudyard Kipling, der eigentlich auf der Höhe seines Ruhmes ist. Es ist ein noch junger Mann, der aber schon einen unglaublichen Erfolg in Großbritannien, in der englischsprachigen Welt, natürlich im gesamten Empire kennt.
1865 in Bombay geboren und in England an einem Internat für Offizierssöhne erzogen, hatte sich Kipling mit knapp 17 als Journalist in Lahore, im heutigen Pakistan, ins Schreiben gestürzt. Von der Civil and Military Gazette wechselte er zum Pioneer in Allahabad und bereiste als Korrespondent ausgiebig die Nordwestprovinzen British Indiens. Mit 24 brach er über Hongkong, Yokohama und quer durch die USA und Kanada nach London auf, um sich dort als Schriftsteller niederzulassen.
By the old mine pagoda, look on eastward to the sea. There's a Burma girl setting, and I know she thinks of me.
Bereits im Jahr zuvor, 1888, waren 6 Bände mit Kurzgeschichten von Kipling erschienen. In London schrieb er seinen ersten Roman, The Light That Fails, das fahle Licht, und veröffentlichte Soldatenballaden, die Barrack Room Ballads, die von Briten aller Schichten begeistert gelesen und in den Music Halls gesungen wurden. Brecht kopierte später einige davon so gründlich, dass Tucholsky ihm den Namen Rudyard Brecht verpasste.
Und er hat gerade geheiratet, er hat sich mit seiner Frau in Brattleboro im Staat Vermont in den USA niedergelassen und hat dort eigentlich zum ersten Mal ein eigenständiges Zuhause gefunden. Er spricht auch davon, es waren seine glücklichsten Jahre.
Seine Frau Caroline war die Schwester seines amerikanischen Freundes Walcott Ballastier, der plötzlich gestorben war. Das Paar zog 1892 in den Hügeln von Brattleboro in ein winziges Häuschen. Carrie erwartete das erste Kind.
Mein Arbeitszimmer im Haus des Glücks maß 7 auf 8 Fuß und der Schnee lag von Dezember bis April in der Höhe der Fensterbretter. Der Zufall wollte es, dass ich eine Erzählung über indische Forstarbeit geschrieben hatte, einschließlich eines Jungen, der durch Wölfe großgezogen war. In der Stille und Spannung des Winters 1892 verbanden sich einige Erinnerungen an die freimaurerischen Löwen aus dem Magazin meiner Kindheit und ein Satz in Haggards »Nada, die Lilie« mit dem Echo dieser Erzählung.
Die freimaurerischen Löwen stammten aus einer Fortsetzungsstory über einen Löwenjäger in Südafrika. Inspirationen lieferten auch der Bericht von William Henry Sleeman über Wolfskinder in Indien oder R.A. Sterndales Schilderung des Camp Life in den Seoni-Bergen. Es habe jedenfalls sehr viele Quellen gegeben, sagt Stefan Welz. Und eine der wichtigsten sei Kiplings Vater gewesen.
Diesen Einfluss darf man nicht unterschätzen, denn der Vater hat eine sehr umfassende Studie angelegt, Man and Beast in India. Er war ja Kurator in Lahore am Museum und war da sehr, sehr aktiv bemüht, um diese Volksmythologie zu sammeln und hat dort auch viel aufgeschrieben und an seinen Sohn weitergegeben. Also ich glaube, das war eine sehr starke Inspiration.
Der Vater John Lockwood illustrierte auch die Erstausgabe der Jungle Books. Dass es Children's Beast Tales, Tiergeschichten für Kinder wurden, hatte vermutlich auch mit der Geburt seiner ersten Tochter im Dezember 1892 zu tun. Die kleine Josephine wurde gewissermaßen mit Mowgli groß.
Er war ein leidenschaftlicher Familienvater und Kipling hatte eine sehr gute Art, diese Geschichten auch zu erzählen. Er war ein begnadeter Erzähler.
Es sind Kurzgeschichten im bunten Wechsel von Tierprotagonisten und exotischen Orten, angesiedelt im indischen Dschungel oder Himalaya, aber auch in der Arktis. Sie wurden von Anfang an auch von Erwachsenen gelesen und waren sofort ein großer Erfolg. Am berühmtesten wurden die Geschichten vom indischen Findelkind Mowgli, das unter sprechenden wilden Tieren aufwächst.
Ein Mensch, schnappte er. Ein Menschenwelpe. Sieh nur. Direkt vor ihm stand, an einen niedrigen Ast geklammert, ein nacktes, braunes Baby, das gerade erst laufen konnte. So weich und mit so niedlichen Grübchen, wie nur je eines in der Nacht eine Wolfshöhle aufgesucht hat. Es blickte Vater Wolf ins Gesicht und lachte.
Ist das ein Menschenwelpe? Fragte Mutter Wolf. Ich habe noch nie einen gesehen. Bring ihn her.
Mowgli, dem lahmenden Tiger Shere Khan entkommen, wird von einer Wolfsfamilie aufgenommen und von drei starken und klugen Tieren erzogen. Einem Panther, einem Bären und einer Pythonschlange. Die Wildnis ist hier allerdings kein Kinderparadies. Es ist eine Welt des alltäglichen Fressens und Gefressenwerdens, der Rudelkämpfe und Führungsansprüche, auch der Dürren. Dennoch geht es in diesem Vielvölkerstaat erstaunlich zivilisiert zu. Das Gesetz des Dschungels regelt die Rivalitäten im Wolfsrudel ebenso wie das Zusammenleben der verschiedenen Dschungelvölker und das Töten. Balu, der alte braune Bär, bei Kipling eine große Seele und ein Lehrer, der auch ungemütlich werden kann, bringt Mowgli seine Lehren bei.
Aber er ist doch noch so klein, sagte der schwarze Panther, der, wäre es nach ihm gegangen, Mowgli verwöhnt hätte. Wie soll sein kleiner Kopf all deine langen Reden behalten?
Ist irgendetwas im Dschungel zu klein, um getötet zu werden? Nein. Deshalb bringe ich ihm all diese Dinge bei. Und deshalb gebe ich ihm einen Klaps, nur ganz sanft, wenn er etwas vergisst.
Sanft? Was verstehst du denn unter Sanftheit, alte Eisenpranke? Brummte Bagheera. Sein Gesicht ist heute voller blauer Flecken von deiner Sanftheit.
Besser, er hat von Kopf bis Fuß blaue Flecken von mir, der ihn liebt, als dass ihm aus Unwissenheit etwas zustößt, antwortete Balu. Ich lehre ihn gerade die Meisterworte des Dschungels.
Das Dschungelgesetz ist reich an Geboten, Regeln und Ritualen, an Jagdrufen und archaisch anmutenden Beschwörungsformeln. Es gelten die Herrschaft des Stärkeren und Gehorsam, aber auch Vernunft, Respekt und Solidarität zählen.
Ja, ich denke mal, für Kipling war das sehr, sehr wichtig, eine Ordnung etabliert zu sehen. Die Idee einer vernünftigen Ordnung basierend auf bestimmten Gesetzen, nicht unbedingt immer im demokratischen Sinne zu verstehen, sondern fest etablierte Gesetze, zum Teil naturbedingt. Und das rückt ihn natürlich auch sehr nah heran an das Freimaurertum, was er ja schon in jungen Jahren geschätzt hat, wo er dann auch Mitglied geworden ist in Logen, damals noch in Britisch-Indien. Und in einem gewissen Sinn, also ich würde jetzt keine 1:1-Übertragung machen, aber das bildet er auch in der Dschungelgesellschaft ab.
Wir sind von einem Blute, du und ich, sagte Mowgli, wobei er die Worte mit dem Bärenakzent aussprach, den alle Jägervölker benutzen. Gut. Jetzt das für die Vögel.
Der Tiger aber ist des Menschen Feind. Schon in der ersten Geschichte Moglis Brüder wird der Junge durch Intrigen Shere Khans aus dem Wolfsrudel und Dschungel wieder ausgestoßen. Auch das Menschenrudel im Dorf, wo er eine Ersatzmutter findet und die Wasserbüffel hütet, verjagt ihn. Innerlich zerrissen pendelt Mowgli zwischen Tierreich und Menschenwelt hin und her.
Wie Mang fliegt zwischen Pelztier und Vögeln, so fliege auch ich zwischen Dschungel und Dorf. Warum? Diese zwei kämpfen mit mir, wie die Schlangen im Frühling kämpfen. Ich bin zwei Moglis.
Der Dschungel ist dennoch Moglis Sehnsuchtsort. Hier erlebt er faszinierende Abenteuer, wie die Entführung durch das gesetzlose Affenvolk in die verlassene Stadt, aus der ihn die mächtige Python Ka befreit. Und hier schickt ihn Kipling in monströse Kämpfe. Mowgli lockt seinen Erzfeind Shere Khan in eine tödliche Falle. Er lässt durch eine Armee der Tiere das Dorf und die Felder verwüsten, aus Rache an den Dorfleuten, die seine Pflegeeltern als Hexen verbrennen wollten. Noch gnadenloser ist die Schlacht gegen die Rothunde, die über seine Wolfsbrüder herfielen. Das alles sind Heldentaten, die einen mit ihrer Rachsucht und Zerstörungswut eher befremden als entzücken.
Das ist für uns heute sicherlich nur schwer zu verkraften, muss man einfach so sagen. Der Kipling hatte gerade bei dieser Art von Rache, von bestimmten Intrigen und Tricks, die gegen andere angewendet wurde, da hatte er schon so eine sehr, sehr, ich möchte auch sagen, gemeine Ader. Und da konnte es schon sehr zur Sache gehen.
Hier kommt die Zivilisation an ein Ende. Und der Mowgli ist eben tatsächlich zu einem Teil verwildert. Ja? Er ist wirklich ein Teil Wolf geworden. Und wenn man sich die Motive anschaut, warum er dieses Dorf von den Tieren, von den Elefanten quasi Tabula Rasa machen lässt, wobei die Menschen ja alle fliehen können, es wird nur dieses Dorf zerstört. Das Motiv seiner Rache ist ja wiederum nichts anderes als die absolute Feigheit und Erbärmlichkeit dieser Menschen. Ich finde es nicht so befremdlich. Im Grunde genommen bin ich da auch sehr auf Seiten von, gut, ist ein bisschen naiv natürlich, ja, auf Seiten des Helden, ja.
Dazwischen hat Kipling immer wieder kleine, intime Szenen zwischen Mensch und Tier eingestreut. Amüsante, tiefsinnige, poetische Szenen der plötzlich aufbrechenden Fremdheit und der Nähe.
Und wieder starrte Mowgli, wie er die aufmüpfigen Jungwölfe angestarrt hatte, gerade heraus in die berillgrünen Augen, bis der rote Schimmer hinter dem Grün erlosch, wie das Licht eines Leuchtturms 20 Meilen weit auf See, bis die Augen sich senkten und mit ihnen der große Kopf tiefer und tiefer und die rote Raspel der Zunge an Moglis Fußspann schabte. »Bruder, Bruder, Bruder«, flüsterte der Junge und streichelte gleichmäßig und sanft vom Nacken über den wogenden Rücken. »Sei ruhig, ganz ruhig. Die Nacht ist schuld, nicht du.« »Es waren die Gerüche der Nacht«, sagte Bagheera reuevoll. »Die Luft schreit laut zu mir. Aber woher weißt du das?«
Sprechende Tiere hatte es bereits in einem anderen berühmten Kinderbuch gegeben, in Lewis Carrolls Alice Adventures in Wonderland. Alice im Wunderland, 1864 in London erschienen. Das viktorianische Zeitalter war eine Epoche, in der sich auch ein neues Mensch-Tier-Verhältnis herausbildete.
Und die Liebe zu Tieren spielt eine große Rolle. Auch die Nähe zwischen Kindern und Tieren, das ist auch ein sehr stark viktorianisches Produkt. Aber der Kipling geht einen Schritt weiter in dieser seltsamen Vermischung von sehr stark realistischen Momenten mit fiktionalen, anthropomorphisierten Tiergestalten. Also das war schon recht gewagt und neu für die Zeit damals.
Ich sage immer, das Grandiose an diesen Dschungelbüchern ist, dass Kipling die anthropozentrische Weltsicht als Autor aufgibt und den Sichtweisen anderer Lebewesen den gleichen Rang einräumt. Das sind also keine bloß vermenschlichten Tiere, wie sie bei Goethes Reineke Fuchs oder bei irgendwelchen Märchen vorkommen. Nein, nein, wenn die Tiere bei Kipling sprechen, dann handelt es sich um eine Kommunikationsart, die den Tieren in ihrem eigentlichen Wesen relativ nahe kommt. Und das hat also Konrad Lorenz auch schon erkannt.
Im Laufe der Episoden bringt es Mowgli zum Meister des Dschungels und verlässt am Ende freiwillig die Wildnis nach einem peinigenden Frühling der Einsamkeit unter all den liebestollen Tieren. In der neuen deutschen Übersetzung der Dschungelbücher stößt man auch noch auf eine weitere, neunte Geschichte.
Die Geschichte, die am Ende der Mowgli-Biografie sozusagen steht, wo er dann Wildhüter wird, das heißt Im Ruck, in the Ruck.
Geschrieben hatte sie Kipling als erste des Mowgli-Zyklus, aber erst ein paar Jahre später in die Gesamtausgabe seines Werks eingefügt. Mowgli taucht darin als junger Mann mit seinen vier Wolfsbrüdern in einem Waldreservat auf und wird am Ende Vater. Interessant ist die Story aus heutiger Sicht vor allem wegen der Figur eines unbürokratischen, sympathischen Deutschen, dem Chef der indischen Wald- und Forstwirtschaft, der dem jungen Wilden ein Jobangebot als Waldhüter macht.
Der Müller, auf den Sie anspielen, das ist durchaus real. Kipling ist mit solchen Menschen in Kontakt gekommen in Indien, wenn er zum Beispiel in der Sommerhauptstadt in Shimla war. Da versammelten sich ja all die Europäer, die die Hitze in den Plains von Indien nicht verkraftet haben. Es gab in Indien Oberförster, die auch bestimmte ökologische Untersuchungen schon vorgenommen haben. Das finde ich auch sehr interessant zu einer Zeit, wo man sich vielleicht noch nicht so bewusst war mit den ganzen Naturzusammenhängen, aber wo man sich einfach auch die Frage stellte, wie müssten bestimmte Wälder bewirtschaftet werden. Deutschland war ziemlich führend auf diesem Gebiet, ja, und ja, das Empire hat dann ein bisschen mitprofitiert davon.
Eine Besonderheit sind die Gesänge und Dschungelgesetze in Versen, die jede Geschichte umrahmen. Verse, in denen Kipling die Sprache wunderbar zum Klingen bringt. Und wie leicht und elegant Kiplings Sprache in den Prosatexten fließen kann.
Ich wundere mich immer, dass die Übersetzer, die ich dann sozusagen neben dem, was ich mache, dann liegen sehe, warum die sich so wenig um das Original kümmern teilweise, ja. Das ist gar nicht schwer. Und gerade bei Kipling ist allemal Anlass dazu, die Sachlichkeit auch zu transportieren. Es war ein ungeheuer wortmächtiger und auch bildmächtiger Autor, aber er ist trotzdem in gewisser Weise immer sachlich und sehr habhaft. Das sind keine Satzgirlanden und Wäget und was weiß ich und dieses ganze Zeug, ja.
Ein Beispiel nur. In der ersten deutschen Übersetzung von Kurt Abel Musgrave, zu lesen bis in die 1990er Jahre, ruft der Leitwolf Akela beim Aufnahmeritual Moglis den Wölfen zu:
Äuget genau, ihr Wölfe.
Bei Gisbert Haafs 1987 heißt es:
Gut wägen, Wölfe.
Und bei Andreas Nohl 2015 einfach, so wie bei Kipling auch:
Schaut gut hin, ihr Wölfe. Look well. A Wolf's.
In den anderen Geschichten der Dschungelbücher treten exotische Tiergestalten überwiegend als Überlebenskämpfer und Abenteurer auf. Der Mungo Rikki Tikki Tavi, der seine britische Adoptivfamilie in Ostindien vor den Angriffen eines Kobrapaares rettet. Oder der weiße Robbenjunge Kotick, der für sein Volk an der Beringsee eine Insel sucht, die vor Robbenschlechtern sicher ist und diese Insel auch findet.
Ich glaube, man muss Kipling gestatten, er ist ein sehr profunder Geschichtenerzähler. Und er weiß natürlich, was man mit einer guten Geschichte machen muss. Also eine packende Story, das konnte er. Und er wusste auch, dass man auf verschiedenen Ebenen Bedeutungsstränge anlegen kann. Und es ist ein Genuss, das zu lesen. Es ist auch für Erwachsene, für Kinder, es zieht einen einfach in den Bann. Da ist nichts zu viel, nichts zu wenig. Da wird Spannung aufgebaut, wieder zurückgenommen. Also ich finde, der Geschichtenerzähler ist hier wirklich in Hochform.
1907, mit knapp 42, erhielt Kipling als erster Engländer und jüngster Autor bis heute den Literaturnobelpreis. Als Verteidiger und Barde des britischen Imperialismus fiel er dagegen bei seinen englischsprachigen Schriftstellerkollegen in Ungnade. Mit nachhaltigem Imageschaden, auch bei uns. Seine Überzeugungen vom Zivilisationsauftrag des Empire brachte Kipling vor allem in Gedichten ein. Ein engstirniger Verherrlicher aber war er nie.
Es war einfach nicht en vogue, das zuzugeben, dass man Kipling liest oder Kipling gut findet. Und das hat eben auch, ich würde sagen, über bestimmt 50 Jahre hinweg eine sehr verhaltene und einseitige Rezeption bestimmt. Kipling war der Prügelknabe.
In den Dschungelbuchgeschichten ist von all dem nichts zu entdecken. Viele dieser Geschichten sind zeitlos gut und literarisch beglückend.
The Jungle Books, Renate Maurer über Rudyard Kiplings berühmtestes Werk, dessen zweiter Band vor 125 Jahren erschienen ist. Es sprachen Heidrun Bartholomäus, Christian Gaul und Manuel Harder. Regie Klaus-Michael Klingsporn, Ton Peter Seifert, Redaktion Dorothea Westphal.